Wir dürfen immer so ein bisschen hingucken, was ist es gerade, ne? Und ich finde es auch mal ganz spannend, das gar nicht so zu bewerten, was bringt mich denn da jetzt so aus, warum bringt mich das jetzt aus der Balance, sondern mehr, wie können wir da eine innere Haltung zu kultivieren, dass ich das mehr wahrnehme, oh, ne, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder das ist jetzt herausfordernd, ohne dass es uns gleich umschmeißt.
Herzlich willkommen bei Distress You, dem Podcast für weniger Stress im Job. Ich bin Nadine Kurz und als Organisationspsychologin begleite ich Menschen in Unternehmen dabei, eine Balance zwischen Leistung und Gesundheit zu finden. Und hier im Podcast spreche ich mit inspirierenden Menschen aus der Wirtschaft, die ihre Expertentipps für ein wirkungsvolleres und gesünderes Arbeiten mit uns teilen. Heute begrüße ich Dr. Jana Scharfenberg im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Jana.
Hallo, liebe Nadine. Hallo, liebe Zuhörerin. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Jana, du bist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit dem Fokus auf ayurvedischer Medizin. Daneben bietest du Ausbildung, Kurse und ein Jahresprogramm für Interessierte an, um die Prinzipien des Ayurveda ins Alltagsleben und auch ins Business zu bringen. Ich war an deinem letzten Ausbildungszyklus dabei und habe mit Blick auf eine ganzheitliche Stressprävention wahnsinnig viel mitgenommen. Gerade für unsere moderne Welt hat die schon sehr alte ayurvedische Sichtweise viel zu bieten, wie ich finde. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Worum geht es überhaupt im Ayurveda und wie ist dein ayurvedischer Schwerpunkt zustande gekommen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also der Ayurveda ist letztendlich die traditionell indische Medizin und die ist wirklich Jahrtausende alt. Man geht davon aus, dass ganz viele andere medizinische Philosophien oder Heilkünste wirklich davon inspiriert sind oder auch daraus sozusagen entwachsen sind. Und dementsprechend sehen wir wahnsinnig viele Parallelen, zum Beispiel zur chinesischen Medizin, zur traditionell chinesischen Medizin, aber auch zur westlichen Naturheilkunde, die wir hier für uns ja doch auch haben. Und der Ayurveda, wenn wir das übersetzen, heißt so viel wie die Wissenschaft oder auch die Weisheit des Lebens. Und das finde ich immer so schön, wenn man sich das, auch wenn man vielleicht schon länger im Ayurveda unterwegs ist, nochmal so klar macht, dass es sich eben nicht nur um die Ernährung oder um Ölmassagen oder ja, letztendlich die Gesundheit per se dreht, sondern es tatsächlich darum geht, wie können wir alle ein gesundes und erfülltes Leben führen. Und da spielen natürlich ganz viele Faktoren mit rein, ne? Und unsere Kultur, unsere Spiritualität, die Psychologie, die Natur, in der wir uns aufhalten und so weiter und so fort. Und wenn wir es jetzt aber auf die ayurvedische Medizin dann doch nochmal sozusagen uns reinzoomen, dann ist das eine, ich würde sagen, eine beobachtende und Erfahrungsmedizin wird das häufig genannt. Das heißt, der Mensch wird sehr stark als Individuum wahrgenommen, ja. Und es wird wirklich geschaut, okay, was braucht der einzelne Mensch, um gesund zu bleiben? Mal wieder sagen wir häufig auch, um in der Balance zu bleiben. Das heißt, wir alle haben unsere persönliche Balance, in der wir ja, uns idealerweise befinden. Und das ist einfach super spannend, da hinzugucken, weil der Ayurveda dann natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege hat, wie wir diese Balance erreichen können. Und da spielen dann wirklich Ernährung, Lebensstil, Routinen, Reinigungsverfahren und so weiter und so fort rein. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, wie ich zum Ayurveda gekommen bin. Ich habe Medizin studiert und im Studium habe ich gemerkt, ja, irgendwie habe ich mir da ein bisschen was anderes vorgestellt. Offensichtlich habe ich mich nicht richtig informiert, was man als Ärztin so macht. Weil für mich war immer so diese, das Thema Prävention und Gesundheit, Eigenverantwortung auch in der Gesundheit, ne? Was können wir alle für uns machen, dass wir gesund bleiben oder werden? Und auch die Ernährung immer so ein riesiges, spannendes Thema. Und das habe ich da nicht so in die Tiefe gefunden, wie ich mir das vielleicht mit Anfang 20 so vorgestellt habe. Und habe dann eben angefangen, so links und rechts zu gucken, was gibt es denn da noch? Was könnte das ergänzen? Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass die wissenschaftliche Medizin, so wie wir sie hier praktizieren, die ist absolut wichtig, die ist lebensrettend, ja, aber sie kann einfach, wie halt keine Disziplin oder wie auch kein Mensch, das kann alles abdecken, ja. Und da hat zum Beispiel der Ayurveda dann eine riesen, riesen Stärke, weil der sehr schön so diesen präventiven Bereich und dieses sehr individualisierte abdecken kann. Und das hat mich einfach total angesprochen zu sehen, so, wow, okay, wir haben hier auf der einen Seite, ne, diese wissenschaftliche Medizin, die super spannend ist, aber es gibt noch so die andere Seite. Und wenn man das zusammenbringt, das ist wirklich dann sehr spannend. Und Ja, so ist der Ayurveda mehr und mehr in mein Leben gekommen. Und wie es dann häufig so ist, am Anfang super intensiv und alles genauso umgesetzt, wie das im Lehrbuch steht. Und irgendwann gemerkt, man fährt dann vielleicht doch entspannter damit, wenn man es ein bisschen lässiger angeht. Und ja, heute ist das so meine Stütze im Leben, mein Lebensbegleiter und was ich ja auch, wie du schon gesagt hast, auch in Form von Ausbildung weitergeben darf.
Also du hast den Ayurveda sozusagen lebenspraktisch für dich auch angepasst, so höre ich das raus.
Absolut, das war, ne, ich habe das im Studium kennengelernt und klar, so ein Studium ist knackig, aber ich war da in dem Sinne für mich, ich hatte da keine Kids, ich hatte einen super flexiblen Alltag, ne, mit Vorlesung und so. Natürlich bringt man das da gut unter und kann das machen. Und wenn man dann aber merkt, das Leben bringt dann einfach, sagen wir mal, andere Herausforderungen mit sich, habe ich dann einfach gemerkt, puh, jetzt wird das langsam im Alltag schwierig, das so umzusetzen, ja, und dann habe ich gemerkt, es war ein ganz spannender Moment, dass das dann anfängt, mich so ein bisschen zu stressen, ne? So nach dem Motto, oh Gott, jetzt bin ich in der Klinik, ne? Bin den ganzen Tag zum Beispiel, was weiß ich, mit im OP-Saal, wann soll ich denn die Routine machen, ne? Oder jetzt fahre ich übers Wochenende mit meinen Kommilitonen weg, wie soll ich denn da meine Morgenroutine einbauen? Dann habe ich gemerkt, hoppala, ja, Ayurveda oder gesunde Routinen, die sollen uns unterstützen, aber die sollen sich nicht anfühlen wie noch ein weiteres To-Do auf der Liste oder einen Stress auslösen. Da habe ich gemerkt, vielleicht darf ich das ein bisschen flexibler handhaben, dass es dann aber auch in mein Leben passt und ich nicht versuche, mich ständig dafür passend zu machen.
Du hast ja auch gerade gesagt, ne, dass es so im Ayurveda darum geht, irgendwie in der Balance zu bleiben. Was sind denn so aus deiner Wahrnehmung, gerade auch in so einem stressigen Berufsalltag, ob jetzt als Ärztin oder als Unternehmerin, auch Dinge, die uns aus der Balance bringen?
Ich denke, dass das zum einen super individuell, was uns aus der Balance bringt. Ja, das ist auch so ein Grundsatz im Ayurveda, eben dieses Individuelle. Und es hängt natürlich sehr von unserer Tagesform ab. Ne? Wenn ich jetzt heute Morgen aufstehe und vielleicht nachts schlecht geschlafen habe, dann bringen mich vielleicht Dinge aus der Balance, die mich nach den Ferien, wenn ich gut ausgeruht bin, irgendwie gar nicht so kratzen würden. Ja. Ne? Das heißt, wir dürfen immer so ein bisschen hingucken, was ist es gerade? Ne? Und ich finde es auch mal ganz spannend, das gar nicht so zu bewerten, was bringt mich denn da jetzt so aus, warum bringt mich das jetzt aus der Balance, sondern mehr, wie können wir da eine innere Haltung zu kultivieren, dass ich das mehr wahrnehme, oh, ne, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder das ist jetzt herausfordernd, ohne dass es uns gleich umschmeißt. Das finde ich jetzt ganz spannend, da hinzugucken. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages dürfen wir, egal ob wir Unternehmerin sind, ob wir zu Hause sind, zum Großteil Care-Arbeit leisten, ob wir ganz andere Berufe haben, einen Mix daraus. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, ne, was ist es wirklich, sondern wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das auch alles nicht so eben mich aus der Balance bringen lassen. Ja. Ich glaube, das ist für mich persönlich die viel, viel spannendere Frage, weil heute kann es was ganz Kleines sein, was aus der Balance bringt und morgen kann eine Riesensache passieren, die mich gar nicht so juckt. Ne? Es geht mehr darum, wie kann ich damit umgehen.
Was bringt für dich der Ayurveda dann mit? Also was nutzt du dann auch für dich zum Beispiel, um wieder in die Balance zu kommen?
Ich nutze zum einen den Ayurveda stark präventiv. Das heißt, dass ich für mich wirklich reingehe in die Haltung und auch natürlich die Umsetzung, dass ich es annehme, dass ne, mir muss es gut gehen, ich muss voller Energie sein, dass ich überhaupt das alles im Alltag mache, was ich eben so mache. Da sehen wir ja schön eigentlich den präventiven Charakter. Ja? Weil auch hier wäre es, ne, wenn wir uns erstmal komplett ausbrennen lassen beim Arbeiten, dann zu gucken, wie können wir das besser gestalten, ist natürlich nicht ideal. Aber klar, auch die Momente gibt es. Das heißt, ich schaue, dass ich meine Routinen für mich im Alltag habe, dass ich ne, auf meine Gesundheit achte, dass ich da aber auch flexibel bleibe und wirklich jeden Tag schaue, was brauche ich. Und ich verstehe mittlerweile, es war eine lange Zeit anders, aber mittlerweile verstehe ich mein persönliches Wohlbefinden als die Essenz eines erfolgreichen Unternehmens. Ja, früher war ich so, okay, wenn ich alles auf der To-Do-Liste abgehakt habe, dann kann ich joggen gehen. Ist natürlich nie passiert, weil diese To-Do-Listen, die haben das ja so an sich, dass die irgendwie nie aufhören. Ja. Gerade wenn man selbstständig arbeitet oder ein Unternehmen führt, da gibt es ja immer was zu tun. Und mittlerweile, das hat aber gedauert, das habe ich mich wirklich auch selber trainieren dürfen, habe ich das umgedreht. Ne? Wirklich so, okay, Moment, erst ich. Ja, erst das, was ich für mich brauche, um da gut durchzugehen und dann die ganzen anderen Dinge auf der To-Do-Liste. Klappt meistens gut, manchmal natürlich kommt dann auch irgendwie was dazwischen. Aber das hilft mir total und dann natürlich auch so die Grundsätze des Ayurvedas mit in meinen Arbeitsalltag zu nehmen. Ne? Das alles ist zyklisch. Wir können nicht immer nur go, go, go und geben und Gas geben und machen, sondern ne, wir dürfen uns auch mal zurücklehnen, die Dinge geschehen lassen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann auch dieses, ja, das ist ja fast schon dieser zyklische Gedanke, auch das Ayurveda, dass es eben ne, verschiedene Phasen gibt und wir eben nicht dieses, was wir in unserer Gesellschaft so gern haben, ne, dieses höher, schneller, weiter und jetzt muss doch das passieren. Ja. Das finde ich noch ganz wichtig. Und auch da so diese Individualität zu sehen. Ne, was ist mein Weg? Wie brauche ich das? Wie brauche ich es beim Arbeiten, dass es mir gut geht? Du hast ja vorhin schon so diese neue Arbeitswelt angesprochen, die ja noch mal mehr beinhaltet. Wir haben viel Homeoffice, wir sind viel vom Computer. Ich habe das zum Beispiel für mich vor einem Jahr noch mal komplett gedreht. Ich mache eigentlich nur noch Gespräche über Videokonferenzmöglichkeiten, wenn es notwendig ist. Mhm. Ja, das heißt jetzt, wenn wir hier einen Podcast aufzeichnen, natürlich sitze ich dann hier und bin da super präsent. Wenn ich mich jetzt aber mit einer Geschäftspartnerin abstimme oder mit meinem Team, dann wissen die, okay, ich rufe sie übers Telefon an und ich bin sicher irgendwo im Wald spazieren. Und das sind einfach so Dinge, wo man immer wieder hingucken darf. Wie brauche ich das? Ne? Nur weil jetzt alle sagen, komm, wir machen noch eine Videokonferenz, heißt es nicht, dass ich das vielleicht auch so machen muss, sondern auch gucken kann, hey, wie kann denn das aber noch funktionieren?
Ja, also so kleine Schräubchen, an denen man sozusagen drehen kann und trotzdem so im Arbeitsprozess bleibt, aber einfach kleine Veränderungen vornimmt, die schon Großes bewirken, wie zum Beispiel einfach zum Telefonieren rausgehen. Und ich finde, das lässt sich ja auch in einem Angestelltenverhältnis bestimmt auch mal gut machen, dass man ein Meeting mal nach draußen verlegt und spazieren geht oder telefoniert eben dann auch. Ne?
Absolut.
Einfache Sachen.
Absolut. Es sind einfache Sachen und da ist natürlich auch so ein spannendes Grundprinzip vom Ayurveda drin. Ne? Es geht ja immer darum, was ist unsere Intention damit? Und wenn ich sage, meine Intention ist, okay, ich möchte schauen, dass es mir gut geht oder ne, ich möchte jetzt frische Luft schnappen oder ich kann mich einfach besser konzentrieren, wenn ich dabei laufe. Ja, warum nicht? Ne? Und auch in der Anstellung, das können wir ja auch so besprechen. Das ist ja, ich erlebe es immer so, in Anstellung geht es ja häufig darum, eben, ne, bin ich da produktiv, bin ich effektiv, bin ich da? Ja, natürlich ist jemand da und ganz ehrlich, jemand ist wahrscheinlich mehr da, wenn er ne, in der Natur ist, die Kopfhörer drin hat, sich da voll drauf konzentrieren kann, als wenn er im Großraumbüro sitzt, wo irgendwie noch 10 andere Stimmen um ihn herum reden. Ne? Und das ist natürlich einfach so neu denken und da darf man aber auch den Mut für sich haben zu sagen, schau, für mich ist es jetzt nicht so, ich arbeite 8 Stunden und dann geht es darum, dass ich noch eine Stunde was für mich mache, sondern wir sprechen immer von dieser Work-Life-Balance, aber viel spannender ist ja, wie wir diese Tagesbalance ne? oder die Balance des Moments vielleicht sogar hinbekommen, indem wir vielleicht auch mal bei solchen Dingen ganz neu denken.
Und das ist ja bestimmt auch schulmedizinisch zu erklären, ne? Also dass wir sozusagen aus der Balance geraten, dass unser Sympathikus hochgefahren wird und dass wir ja da auch wieder so einen Gegenpol irgendwie finden müssen. Wie würdest du das denn auch so aus der Perspektive vielleicht nochmal beschreiben, was mit uns passiert im Stress und was wir dann schnell tun können?
Das ist super, super spannend, weil wenn wir das anschauen, da muss ich in dem Sinne kurz ausholen, wenn wir uns überlegen, Stress ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus. Ne? Also eigentlich müssen wir alle sehr dankbar sein, dass wir gestresst sein können, so paradox sich das erstmal anhören mag, weil es ist ja eigentlich eine Überlebensfunktion und die kommt natürlich aus unserer tiefsten und ältesten Biologie, sage ich mal, heraus. Ja? Weil früher war ja der Stress da, dass sozusagen wie bei einem Feueralarm, den ich drücke, der Körper und der Geist sofort in einer totalen Alarmbereitschaft sind, ja, und ich vor dem Tiger wegrennen kann, der halt mir in der Steinzeit über den Weg gelaufen ist, oder dass ich den bekämpfen kann. Und wir haben es ja einfach als moderne Menschheit geschafft, diesen Feueralarm einfach dauerhaft zu drücken. Ne? Wir stehen ja, also wir stehen morgens auf und das Erste, was wir machen, ist eigentlich dieses Teil drücken. Ne? Und dann lassen wir das 24/7 meistens nicht mehr los. Und das ist ja eigentlich das große Problem. Und diese Stressreaktion sollte ja eigentlich etwas Kurzfristiges sein. Und was die meisten Menschen einfach vergessen, ist, dass so eine Alarmbereitschaft, diese Stressreaktion, wo ja unfassbar viel im Körper passiert, immer enden sollte mit einer Entspannung. Ja, also der Abschluss einer adäquaten Stressreaktion ist eigentlich, dass wir in die Entspannung kommen. Und diesen Schritt lassen wir aus. Ne? Und deshalb eben Feueralarm weiter gedrückt halten sozusagen. Und das passiert alles, was wir brauchen, um überhaupt in diesen, ich sag mal, Erregungszustand zu kommen. Das ist der Nervenanteil von unserem Nervensystem, den wir Sympathikus nennen. Der sorgt dafür, dass wir das können, ne? Dass wir in diesen Zustand kommen. Und der hat, wie wir es bei Yin und Yang vielleicht kennen, hat er einen Gegenpart, ja, oder einen ausgleichenden Part. Das ist der Parasympathikus. Das können wir vereinfacht sagen, ist unser Entspannungsnerv. Ne? Der sorgt dann dafür sozusagen, dass wir wieder in die Entspannung kommen. Also, dass die Stresshormone wieder runtergehen, dass die Muskeln sich lockern, dass wir tiefer atmen, ne? Dass die Verdauung wieder in Gang kommt. Weil natürlich, wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, haben wir jetzt nicht unbedingt Zeit, auch noch eine große Sahnetorte zu verdauen. Da sagt natürlich der Körper, das passiert später. Ne? Und deshalb, ja, wir haben diese Gegenpole und wir brauchen die auch. Und je mehr wir uns aber in diesem Sympathikus befinden, in diesem chronischen Stresszustand, so nennen wir das ja, wenn wir den Feueralarm dauerhaft drücken, umso schwieriger wird es für uns, diesen anderen Zustand, den parasympathischen Zustand, den Entspannungszustand, Punkt Nummer eins, überhaupt zu erreichen, ja, weil wir irgendwie so ein bisschen den Weg dahin vergessen haben. Ja? Mhm. Das ist so das eine. Und das andere, was ich dann auch immer noch so spannend finde, wir nehmen diesen Zustand der Anspannung, aber auch bis zu einem gewissen Punkt als normal dahin.
Ja.
Ja, viele von uns wissen gar nicht mehr, wie fühlt sich das an, richtig entspannt zu sein, richtig wirklich gelöst zu sein. Weil das abends, ich lege mich auf die Couch und mache Netflix an, das ist ja eine oberflächliche Art der Berieselung. Nicht, dass man das nicht mal machen kann, um Gottes Willen. Aber es ist halt nicht diese tiefgehende Regeneration, von der wir sprechen. Ne? Das ist eine, ich sag mal, oberflächliche Entspannung aus einem Konsum heraus. Ne? Das ist völlig okay. So wie wir manchmal auch mal Pommes essen wollen oder einkaufen gehen wollen, ist auch das okay. Aber es ist halt nicht langfristig das, wo wir sagen, hey, da kommen wir in die Entspannung. Und deshalb, ja, auch die Schulmedizin sagt, ne, wir brauchen den Ausgleich, weil was sind Tools, was sind Werkzeuge, dass wir in die Entspannung kommen können? Das ist zum Beispiel Bewegung, das ist frische Luft, das ist die tiefe Atmung, ne? Das ist ein Szenewechsel. Alles, was sozusagen uns überhaupt mal wieder so ein Stimulanz dafür gibt, ne? Wirklich auch zu merken, hoppala, hier verändert sich körperlich was, ne? Oder huch, die Luft ist kälter, jetzt kann ich anders atmen. Weil wenn wir da 10 Stunden vor unserem Laptop sitzen im Homeoffice oder im Büro oder ne, auch bei Außenterminen oder wie auch immer der Arbeitsalltag aussieht, sind wir ja dann doch irgendwie in unserem Trott. Ne? Und immer wenn wir so in unserem Trott sind, sind wir auch sehr automatisiert unterwegs und nehmen das dann gar nicht so wahr, wie es uns eigentlich geht oder dass wir da sitzen und seit 3 Stunden E-Mails beantworten und den Kiefer total zusammenspannen natürlich. Ne?
Oder die Luft anhalten, hast du mal den Begriff genannt, den fand ich total wunderbar, E-Mail-Apnoe.
Die E-Mail-Apnoe, ja.
Das finde ich mega gut. Und ich finde, sich das bewusst zu machen, auch immer mal wieder atme ich eigentlich noch und dann auch mal wieder in die bewusste Atmung zu gehen, ist schon so viel wert. Ne? Und da hast du auch eben so gesagt, dass wir in so einer Dauerschleife häufig sind und dann vielleicht auch so dieses, das ist Work, das ist Life, dann im Live sagen, okay, und jetzt müssen wir auf Knopfdruck entspannen. Und wenn wir in der Arbeitszeit uns die ganze Zeit so hochgefahren haben, fällt das natürlich schwerer. Und deswegen ist es so wichtig, diese kleinen Punkte einzubauen, diese kleinen Momente, die du auch eben schon beschrieben hast. Und du hattest auch mal vor einiger Zeit selbst bei dir auch, ne, so auf Social Media geteilt, dass super viel los ist bei dir. Du hast auch so das Wort viel beschrieben. Was machst du denn in solchen Momenten, wenn du merkst, es ist viel? Also erstens, woran merkst du, dass es viel ist? Und zweitens, wie kriegst du dich dann auch wieder so kurzfristig in eine Balance?
Ja. Genau, das hatte ich, ne? Ich bin da immer sehr offen und finde es auch super wichtig, dass wir über so Dinge sprechen, weil es passiert ja schnell, dass wir sonst es auch so eben so glorifizieren. Ne? So dieses, boah, das ist so eine Powerfrau, guck mal, was sie alles gebacken bekommt oder, oh ja, ne, da ist ja ganz schön viel. Und ich finde es auch einfach interessant, dass man sich das anschaut. Und wie merke ich das viel? Ich bin tatsächlich jemand aus ayurvedischer Sicht, ich habe sehr viel Feuer in mir, ja, was mir natürlich auf der einen Seite hilft, sehr gut, sehr viele Dinge zu machen, zu managen und auch zu erledigen. Aber für mich ist es einfach eine Riesenherausforderung, frühzeitig zu erkennen, dass es dann auch zu viel wird, weil das hört sich immer so, Menschen finden das manchmal so bewundernswert, aber das ist schon manchmal auch eine Challenge. Ich kann schon bis zu meiner persönlichen Schmerzgrenze sozusagen leisten, in Anführungsstrichen. Und ich muss dann natürlich mich immer wieder trainieren, ganz klar hinzugucken. Ne? Wann ist es dann auch einfach zu viel? Ich merke das meistens zum einen daran, dass ich dann wirklich so in den Machmodus komme. Ne? Das ist ja manchmal okay, wenn man dann so sagt, dack, 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 das erledige ich jetzt einfach. Aber wenn ich dann merke, boah, ein paar Tage sehen irgendwie nur so aus. Und vor allem Achtung, wenn ich diese Art der Effizienz dann auch noch so, ich sag mal, in mein Familienleben reintrage. Ne? Dass ich so, oh, jetzt ist 19:30 Uhr, jetzt sollten die Kids da aber schlafen, weil ich will noch mal einen Computer. Ich dann merke, oh no. Ne? Das sind dann so meine Indikatoren, dass ich einfach merke, es ist zu viel. Und dann, ja, was hilft mir dann kurzfristig? Kurzfristig hilft mir dann ganz klar hinzugucken, hey, also erstmal, wieso ist es eigentlich zu viel? Weil dieses zu viel kreieren wir uns ja meistens selber, ja. Klar stecken wir nicht in allen drin, wenn jetzt die Kids krank sind, ne? Oder wenn, was ja in unserer aktuellen Zeit auch schnell passiert, irgendwelche Ausfälle da sind oder so. Aber wir dürfen natürlich trotzdem hingucken, warum habe ich mir dieses zu viel kreiert, ja? Und was hat dann vor allem jetzt Priorität? Ja, und das ist was, was ich immer wieder mache, dass ich dann wirklich reingucke und sage, was davon ist jetzt aber im Moment wichtig? Und da, um nochmal den Kreis so zum Anfang zu schließen, nehme ich mich mit rein. Was brauche ich jetzt? Ne? Ich sage, okay, nee, heute Abend muss ich echt einfach mal um 9 Uhr ins Bett gehen, weil ich die letzten Nächte nicht geschlafen habe oder sowas. Ja, dahin zu gucken, ganz klar priorisieren und aber auch reingucken, wie ist denn dieses zu viel von der zeitlichen Qualität? Ist das jetzt 2 Tage, weil die Babysitterin krank ist und danach habe ich ein Wochenende, wo ich, ne, mich ausruhen kann? Kann ich das jetzt auch wirklich mal kurz verkraften? Ja, oder ist eigentlich vom zeitlichen Horizont her, dass das jetzt monatelang so geht? Ne? Das ist ja auch ein Riesenunterschied, auch für unser eigenes Mindset. Weil wenn ich weiß, hey, ne, wir hatten das genau letzte Woche, als ich das auch geteilt habe, so beide Kids krank, keine erweiterte Betreuungsmöglichkeit und. Ja, wo ich war, hey, okay, es ist jetzt einfach so, ich mache mit meinem Partner den Deal, ich kann die beiden betreuen, dann arbeite ich dafür abends, aber dann ist auch einfach der Deal, dass am Wochenende, ne, ich Zeit habe zur Regeneration. Und das ist ja ganz anders vom Kopf her, als wenn wir sagen, oh, es ist immer zu viel, ja, wenn wir das so zum Grundzustand werden lassen. Heißt, hingucken, warum ist das eigentlich so? Überlegen, ist das kurzfristig oder langfristig? Ja, es sollte niemals länger als ein paar Tage in dem Sinne sein. Und dann natürlich gucken, okay, wie kann ich jetzt hier trotzdem meine Selbstfürsorge als Fokus setzen? Na, weil sonst geht es einfach nicht.
Hast du denn eigentlich auch so Routinen, die du so täglich für dich anwendest und die dann auch in solchen Momenten, wenn es zu viel ist, auch nicht verhandelbar sind, also die trotzdem noch bestehen bleiben? Oder fliegt das dann irgendwie in der Zeit alles über den Haufen?
Also sagen wir mal so, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Früher war ich so ein bisschen starr mit meinen Routinen, das muss so und so und so. Und ich habe das mittlerweile für mich eher so, meine Routine ist mehr wirklich jeden Tag hinzugucken, was brauche ich. Ja, dass ich wirklich reinspüre, ah, ist es heute eine Runde Yoga oder möchte ich joggen gehen oder ist es einfach ein Spaziergang an der frischen Luft, ne? Oder was kann ich mir heute Gutes tun? Das heißt, es ist mehr die Routine, da wirklich den täglichen Fokus drauf zu legen und aber auch was umzusetzen. Also das heißt, ich liebe es, eine Morgenroutine zu machen, ist aber halt jetzt mit 2 kleinen Kids, ne, ich habe das eine Zeit lang probiert, in dem Sinne, okay, dann stehe ich halt noch früher auf und vor denen und dann hat es mich aber frustriert, wenn halt eine von den beiden Mäusen dann früher aufgewacht ist, dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert einfach so nicht, ja, das ist dann wieder wie so ein To-Do, schaffe ich es heute, das abzuhaken Und das geht natürlich gar nicht. Das heißt, meine Routine ist mehr jeden Tag diesen Check-in, was brauche ich und wie kann ich das für mich umsetzen? Und das kann jeden Tag dann anders ausschauen, ne? Je nachdem, wie mein Tag aufgeteilt ist, je nachdem, wie es mir geht, was ich brauche. Aber ich mache es in dem Sinne schon unverhandelbar, ne? Also irgendwas für mich muss schon passieren, ja. Und natürlich habe ich dann so, sage ich mal, so meine Anker. Also ich habe meine ayurvedische Morgenroutine mit Öl ziehen, Zunge schaben. Ich meditiere abends, bevor ich ins Bett gehe. Und ich habe mir das einfach so angewöhnt. Ne? Wenn ich den Computer aufmache, dann atme ich erst ein paar Mal tief durch. Vor jedem Gespräch, was ich habe, nehme ich mir ein paar Minuten wirklich bewusst Zeit, um da reinzukommen. Und das Schöne ist ja auch, wir haben ja unsere Atmung immer dabei. Das heißt, ich achte eigentlich immer drauf, dass ich auch tief und ganz entspannt sozusagen atme.
Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, beziehungsweise ich habe auch schon viel von dir gehört und gesehen, die Webinare, die Podcasts und so weiter. Und du sprichst halt auch ganz häufig davon, dass es auch wichtig ist, so eine Freude dabei zu behalten. Also, dass so eine Umsetzung von Routinen oder von neuen Gewohnheiten, die man vielleicht auch entwickelt, unbedingt freudebehaftet sein sollten, sonst ja, funktioniert es auf lange Sicht nicht. Wie schaffst du das denn? Oder was sind für dich so Faktoren, dass sozusagen auch bei dir die Freude bestehen bleibt?
Ich glaube, ich finde es da so wichtig, dass wir immer präsent sind, ne? Weil das, ich habe so das Gefühl, die Freude geht schnell verloren, wenn wir zu sehr in diesem Erledigungs- und Machermodus sind, ne? Weil dann funktionieren wir noch. Und das kann man, finde ich, auch so ein bisschen mit einer Partnerschaft vergleichen. Es gibt ja häufig diese Situation, dass Paare so an den Punkt kommen, dass sie sagen, krass, wir haben uns irgendwie gar nichts mehr zu sagen. Wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen, ne? Und wenn die das dann für sich aufarbeiten, merken, okay, wir haben aber die letzten Jahre auch gar nicht, ne, so geguckt, was bewegt den anderen, wie können wir zusammen, ne, als Paar eine schöne Zeit haben. Und so sehe ich es ehrlich gesagt in anderen Lebensbereichen eigentlich auch. Dass wir immer wieder den Check-in machen, hey, ist es eigentlich noch schön, was ich da mache? Genieße ich das auch? Weil ich meine, auch das erfolgreichste Arbeiten bringt uns nichts, wenn wir morgens aufstehen und super frustriert eigentlich nur sind, ja, weil wir so viel zu tun haben. Das heißt, für mich ist es wirklich immer wieder so einen Schritt raustreten, sagen, ist es eigentlich so, ne, meine Lebensvision, wie ich mir vorstelle, wie ich lebe, ja, setze ich auch in meiner Arbeit meine Vision um oder darf ich irgendwie justieren? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da einfach sehr wach bleibt mit. Pausen sind natürlich das A und O, ne, weil nur dann, wenn wir uns auch aus ayurvedischer Sicht diesen leeren Raum überhaupt mal ermöglichen, ja, das ist ja super wichtig, wenn wir den mal da haben, dann können wir ja überhaupt denken. Ne? Das ist ja wie bei einem Kleiderschrank. In einem vollgestopften Kleiderschrank müssen wir dann nicht irgendwie sagen, so, ab jetzt wird alles anders, ne? Jetzt kaufe ich nur noch Fairtrade nachhaltige Mode und die stopfe ich dann aber oben rein, dass ich sie eh nicht mehr finde. Genauso ist es ja mit unserem Geist auch. Ne? Wenn der voll ist bis oben hin, wie sollen wir denn da überhaupt reflektieren? Und was mir einfach tatsächlich, egal jetzt in welchem Lebensbereich, immer hilft, ist da auch Austausch mit Gleichgesinnten, ne, dass man auch ehrlich sich austauscht, wirklich auch nicht in diese Haltung reingeht, ja, mir geht's gut, passt alles, ne, sondern wirklich da auch ehrlich hinguckt, wie geht's einem? Es ist kein Versagen, es ist kein Misserfolg, wenn man sagt, du, jetzt momentan ist es eine Durststrecke oder ne, jetzt momentan habe ich auch, wenn es mein eigenes Unternehmen ist, nicht so viel Spaß dran, muss das ein bisschen ändern. Und natürlich, was ich auch mal schön finde, ist mit Mentorinnen und Mentoren oder Coaches zusammenzuarbeiten, weil da ist natürlich auch ja immer ganz, ganz viel drin, ne? Wenn wir auch, sagen wir mal, in so einem professionellen Setting, ne? Wenn da jemand von draußen drauf guckt, ja, ist ja ähnlich wie bei dir mit dem Thema Stress, ne? Wenn du von draußen da drauf guckst, siehst du natürlich bei deinen Coaches oder bei deinem Gegenüber ganz anders die Punkte, ja, die wir vielleicht selber als blinde Flecken haben. Und je mehr wir halt diese blinden Flecken immer für uns aufdecken, auch wenn es manchmal nicht bequem ist, aber sie sind da, ne? Und dann ist es doch besser, wir wissen das. Und so können wir, glaube ich, langfristig die Freude behalten, weil wir uns dann auch wirklich persönlich weiterentwickeln, ne? Und nicht sagen, okay, bis hierhin und da ist dann aber doch mein Hamsterrad, wo ich reingehe und dann ist die Freude einfach sehr schnell weg.
Ja, vielen Dank, liebe Jana, für deine vielen Einsichten und Tipps, die du dazu teilst. Hast du vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch mal so ein So ein Quick-Tipp an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt morgen mit einer gesunden Routine im Arbeitsalltag starten möchten, um wieder mehr und auch in so eine Stressbalance zu kommen. Was wäre denn so dein Tipp, da direkt mit anfangen zu können?
Was mir immer so wichtig ist, dass wir, und ich glaube, das nimmt ganz viel Stress raus, wenn wir das einmal so für uns annehmen und hoffentlich auch umsetzen, ist, dass wir uns auch im Stress nicht vergleichen. Mhm. Also, oh Gott, ich sollte gar nicht so gestresst sein, weil ich habe hier nur 2 Kinder und die andere hat 3 Kinder. Oder ich dürfte gar nicht gestresst sein, weil ich bin ja hauptsächlich zu Hause und habe jetzt gar nicht diese Doppelbelastung, ne, noch mit einer Erwerbstätigkeit oder was auch immer. Weil ich habe das Gefühl, dass wir da ganz schnell so unterschwellige Stresslevel noch zusätzlich aufbauen. Ne? Dass wir merken, wir sind erschöpft, wir sind müde, uns das aber nicht zugestehen, weil wir das an irgendeine Messlatte sozusagen anlegen, die wir uns selber mit einer völligsten, ja, wie soll ich sagen, mit sehr abstrakten Werten, ne, vielleicht mit jemandem, den ich auf Instagram kenne oder sowas, vergleiche, und das stresst einfach noch zusätzlich. Ne? Stress ist Stress, Wohlbefinden ist Wohlbefinden, und das ist super, super individuell. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen und dann auch nicht noch versuchen, in unserem Stress uns klein zu reden, dass wir jetzt eigentlich gar nicht so gestresst sein dürfen oder wieso schafft die andere das noch so viel besser oder was auch immer. Das ist das, was ich gerade bei Frauen sehr viel erlebe. Da können wir uns sehr viel entlasten durch. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns das einfach klar machen. Und ja, dann denke ich, Punkt Nummer 2, dass wir auch wirklich für uns verstehen, wir sind nicht hier auf der Erde, um einfach nur zu funktionieren, sondern um wirklich unser Leben in den vollsten Zügen auszuschöpfen. Ja. Und dass es auch okay ist, wenn man sich dafür Unterstützung holt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so, dass wir das nicht einfach alles alleine schultern müssen, sondern uns einfach dessen bewusst sein können, dass wir da nicht alleine sind, auch mit den ganzen Themen, und es erlaubt ist, Hilfe anzunehmen. Absolut. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Jana, für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich gleich noch darauf, mit dir die 7 Fragen zu besprechen. Da bin ich auch ganz gespannt, was da deine Antworten sind und deine Gedanken dazu. Was nimmst du mit aus der heutigen Folge? Vielleicht magst du den einen oder anderen Tipp von Jana auch mal ausprobieren. Lass mich doch gerne wissen, welche Erfahrungen du damit machst. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes, genauso wie die Links zu Jana und ihren Angeboten. Falls du neue Podcast-Episoden nicht verpassen möchtest, kannst du diese auch ganz bequem per E-Mail in dein Postfach erhalten. Melde dich dazu einfach über den Link in den Shownotes an. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei De-Stress You, dem Podcast für weniger Stress im Job.